So, hallo Dominik. Ich bin der Raphael. Du bist der Dominik. Könntest du dich einmal vorstellen und was du machst bei AX Robotics und wer du so ein bisschen bist? Genau.
Ja, gerne. Erstmal schön, Raphael, dass du da bist. Offiziell, wer bin ich? Noch 34 Jahre alt, verheiratet, Kind, wohne hier bei München und ich bin hier jetzt seit September letzten Jahres bei AX Robotics als Projektmanager. Ein Projektmanager hört sich auf, glaubt immer jeder zu wissen, was darunter verborgen ist, aber bei AX Robotics ist es ein bisschen mehr. Weil angefangen, ich kam so irgendwas zwischen 15., 20. Mitarbeiter ungefähr. Und wir haben einen sehr starken Hardware-Bereich und sehr starken Software-Bereich. Und unser Projektmanagement-Team, das mittlerweile 4 Leute sind, macht eigentlich alles dazwischen. Das heißt, wir haben übernommen das ganze Thema Logistik, Thema Testen der Roboter, die Schulungen, Trainings von Robotern. Wir haben mitgeholfen, aber auch in der Produktion, das heißt beim Zusammenschrauben, beim Verpacken, beim Ausliefern dann der Roboter. Wir machen aber auch klassische Projektmanagement-Aufgaben, das heißt zwischen dem Kunden X und das heißt sobald es vom Business Development neue Kunde gefangen wurde, nenne ich das mal, oder Projekt gefunden wurde, über Sales die Angebote ausgehandelt wurde, dann wird das abgegeben ans Projektmanagement-Team und wir entscheiden dann, ob das Projekt bei uns bleibt, ob wir es an Software oder Hardware direkt weitergeben, ob wir nur eine Hand drauf haben oder ob das nicht nötig ist. So sind wir noch im klassischen Projektmanagement, aber ansonsten machen wir, ich sage immer so doof, alles, was Software und Hardware nicht machen möchte oder nicht machen kann, das machen wir, ja.
Okay.
Das heißt, auch wenn wir große Übungen haben über 2, 3 Wochen, dann sind wir die Feel-Good-Manager, das heißt, wir organisieren alles, wie kommen die Leute hin, haben die Leute Essen dort, wo schlafen die, wie kommt das Material hin, das machen wir.
Okay, danke dir, Dominik, für die Vorstellung. Ich würde dich gerne fragen, wie du damals von der Bundeswehr zu AX Robotics gekommen bist und wie du zum Beispiel Marc kennengelernt hast.
Wie bin ich, also ich habe nach 13 Jahren Bundeswehr mir überlegt, was ich noch gerne tun würde und ich habe mein Wirtschaftsstudium, habe ich immer sehr gern gemocht. Leider in der Bundeswehr, außer vielleicht Richtung Personalmanagement, nur sehr wenig Kontaktpunkte gehabt. Deswegen habe ich mir überlegt, noch ein MBA zu machen, um das ganzen Studieninhalt aufzufrischen. Ist eher unüblich als Wirtschaftswissenschaftler nochmal einen amerikanischen Master auf den deutschen oder europäischen zu machen. So habe ich dann 2 Jahre Einblick bekommen, weil in unserem Master haben wir sogenannte Kaminabende gehabt. Das heißt, wir haben verschiedenste Unternehmen. Von Unternehmensberatung, Berüstungsindustrie, aber auch normale zivile Unternehmen besucht und haben die Unternehmenskulturen angucken können. Und da ist mir einfach aufgefallen, dass das ganze Großkonzern mir nicht so sehr gefällt. Und da habe ich mich auf die Suche gemacht nach einem Startup. Und dann war es eher Zufall, weil ich von ARX Robotics schon gehört habe, aber mich noch nicht aktiv beworben habe, weil ich noch mitten in meiner Masterarbeit stand. Und dann kam ich tatsächlich über einen Headhunter darauf. Also ich habe einen Headhunter hat mich angerufen, hat gesagt, hier ist ein cooles Unternehmen, Projektmanagement, du würdest gut draufpassen, ruf da doch mal an. Ja, und dann hatte ich meinen ersten Kontakt, den ersten Kontakt mit Stefan Röbel, dem COO, unser erstes Gespräch per Telefon. Und dann wurde ich eingeladen zu unserem alten Bürogebäude, damals noch auf Fliegerhorst. Und da habe ich dann Marc kennengelernt und Max und Rest des Teams. Ja, das hat einfach super gepasst. Also, es war immer mein Traum, in einem Startup zu sein. Aber ein Startup zu bewerben ist halt manchmal Glück, viel Glück, dass man genau gerade da reinpasst und die Skills mitbringt, die man braucht. Und das hat wohl gepasst.
Das ist spannend. Da will ich direkt anknüpfen und die Unternehmenskultur ansprechen. Wie würdest du die Unternehmenskultur bei AX Robotics mit 3 Werten beschreiben und warum genau diese?
Ich fange mal mit dem Wichtigsten an, der mir so einfällt, ist tatsächlich Vertrauen. Das war in der Bundeswehr auch immer schon so. Man musste Vertrauen in die Leute haben, so eine Art Vertrauensvorschuss. Das heißt, es ist nur wenige Leute. Alles, was man selber macht, hängt von anderen ab und was die anderen machen, hängt von einem selber ab. Und es gibt keine Kontrollgremien. Das heißt, wenn man was macht, dann macht man es im besten Wissen und Gewissen für das Unternehmen. Und man hat auch das Vertrauen, dass alle anderen das im besten Wissen und Gewissen für das Unternehmen machen. Das hat mir Stefan damals gesagt, zum Beispiel, wenn du irgendwas siehst, was verbessert werden muss, dann frag mich nicht, dann mach es einfach. Ich glaube, dass du, dass das das Richtige ist, wenn du glaubst, dass das Richtige ist. Und ich glaube, das ist deswegen Vertrauen, einmal von damals schon, von meinem Vorgesetzten und jetzt auch gegenüber allen anderen, dass das gut funktioniert. Fleiß ist auch ein Begriff, der zu mir passt, aber auch zu der Unternehmenskultur hier. Jeder macht, wir haben eine offizielle 40-Stunden-Woche. Ich glaube, keiner in diesem Unternehmen kommt unter 40 Stunden. Im Schnitt sowieso nicht, aber auch in normalen Wochen nicht. Also es ist eher so das Minimum. Es wird gerne am Wochenende Überstunden gemacht. In der Woche, es muss noch spontan irgendwas gemacht werden. Dann ist es nicht so, dass ich auf die Uhr schaue und sage, okay, eigentlich wollte ich in einer halben Stunde gehen. Fange ich jetzt nicht mehr an, sondern dann macht man das. Und dann dauert es halt länger. Ja. Also hier wird gerne zwischen 8 und 9 Uhr angefangen und zwischen 18 und 20 Uhr aufgehört. Mhm. Aber nicht, weil man es muss, sondern weil man es möchte. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Also hier wird keiner gezwungen. Ich könnte auch hier nach 4 Stunden wieder rausgehen. Ja. Aber das gehört einfach so ein bisschen zur Identität oder dazu. Und dann, dritter Punkt, jetzt muss ich nachgucken, Lösungsorientiertheit wäre so ein... Ist das eine Eigenschaft?
Recht, ja. Pragmatismus?
Ja. Also Pragmatismus würde auch gut passen, stand tatsächlich in meiner letzten Beurteilung, die ich bekommen habe bei der Bundeswehr. Viele sehen das eher so ein bisschen negativ, wenn jemand pragmatisch ist, aber es würde gut passen, weil es geht einfach darum, Lösungen zu finden. Ja. Mhm. Leute, die problemorientiert sind, können in großen Unternehmen lange überleben und zeigen nur auf, wo die Fehler oder wo Hürden sind. Wir schauen uns natürlich auch an, wo Hürden sind, aber es wird eigentlich für alles eine Lösung gefunden. Ja. Mhm. Das kann spontan passieren, das kann durch Kommunikation passieren, aber es wird immer eine Lösung gefunden. Also es ist noch nie hier irgendwas beendet worden, weil irgendwelche Hürden im Weg standen, sondern wenn Dinge angefangen werden, dann werden sie auch zu Ende gebracht. Das Ergebnis ist vielleicht nicht immer 100% das Schönste und Beste, aber es sind immer Ergebnisse da und ich glaube, das ist das, was Ziel. Mhm.
Okay, Vertrauen, Fleiß und Pragmatismus / Lösungsorientiertheit, ja. Das finde ich spannend. Also ich habe immer gehört, dass besonders Leute, die bei der Bundeswehr waren, sagen, okay, so wie du gerade Corporate, die wissen nicht, wie man führt oder die haben keine gute Teamdynamik.
Ja.
Und in Amerika weiß ich, da haben die sehr flache Hierarchien. Normalerweise denke ich jetzt so als ziviler Mensch, Militär sehr krasse Hierarchien. Wie führt das Militär besser als jetzt die zivile Gesellschaft?
Ich glaube, am meisten ist aus der Bundeswehr, es gibt da die Auftragstaktik und die Befehlstaktik. Die Auftrags... Sagen wir mal, ich fange an, andersrum. Tatsächlich, die Amerikaner benutzen im Militär die Befehlstaktik. Mhm. Das heißt, wenn ich zu dir sage, du sollst jetzt... Wir treffen uns draußen im Hof unseres Gebäudes, dann würdest du erstmal nachfragen, wie sollst du da hinkommen, was sollst du dir anziehen, genau, warum soll ich da hinkommen vielleicht sogar? Und da müsste ich dir klipp und klar sagen, du sollst durch die Tür gehen und sollst dir eine Regenjacke anziehen und sollst da draußen sein. Das heißt, das, was befohlen wird, das wird genauso gemacht und da wird auch nicht so wirklich drüber nachgedacht. In der Bundeswehr wird die sogenannte Auftragstaktik genutzt. Mhm. Das heißt einfach, wir treffen uns um 11 Uhr draußen und dann findest du einen Weg da, wie du rausgehst. Du guckst raus, du guckst an die Wolken, siehst, okay, das könnte regnen, ich nehme mir eine Regenjacke mit. Du wirst dir selber deinen Weg finden, am Ende zählt nur das Ergebnis. Und ich glaube, das ist so, was in vielen Unternehmen eben nicht von den Leuten gelebt wird. Ja. Da heißt es dann, sollst eine Präsentation machen, dann kommen erstmal 10 Gegenfragen, wie das überhaupt gemacht werden soll, weil man auf keinen Fall einen Fehler machen möchte. Man hat vielleicht auch wieder zurück zu diesem Vertrauen in sich selber, zu wenig, um zu sagen, okay, wenn mir mein Chef sagt, ich soll eine Präsentation für den Kunden machen, dass dann das, was ich erstelle, wird das Richtige sein. Und das ist eben, was in einem Unternehmen oft schiefläuft. Das heißt, die Leute haben, glaube ich, zu wenig Vertrauen oder zu viel Angst, dass sie genau das so machen sollen, wie der Vorgesetzte das unbedingt möchte. Und, aber nicht lösungsorientiert mit Vertrauen in sich selber, das Ergebnis selber rauszufinden. Und dadurch kommt eben so ein ständiger Mikro-Controlling, wie heißt das? Die Vorgesetzten wollen immer über alles genau Bescheid wissen, mhm. weil sie immer das Gefühl haben, dass der andere das nicht richtig macht. Also okay. auch wieder diese Vertrauensbasis. Mikro, das müssen wir nochmal rausschneiden. Mikrocontrolling ist auf Englisch, ja.
Also diese, die Verantwortung kann einfach nicht abgegeben werden.
Genau, die können die Verantwortung nicht abgeben und wollen eigentlich schon genau vorgeben, wie es gemacht wird und man ist eigentlich nur noch so eine Art Ausführer, aber nicht mehr ein wirklicher Mitdenker. Und das ist in der Bundeswehr, gibt es halt zum Beispiel nicht den Platz dafür. Ja, ich kann als Vorgesetzter nicht ganz genau sagen, wie er seinen Rucksack packen soll, wie er eine Stellung ausbauen soll, was er an Essen mitnehmen soll, das kann ich nicht alles vorgeben, da muss derjenige sich selber drum kümmern. Und das muss eben in Unternehmen auch reinkommen. Ja.
Also es ist nicht dieses Top-Down-Prinzip, sondern es ist wirklich, man hat so eine gewisse Leitplanken, wo man sich bewegen kann.
Ja, und Bundeswehr sagt man linke, rechte Grenze.
Ah, okay.
Das sind die Leitplanken sozusagen. Und wenn ich mich als Untergebener bei Befehlsausführung da dazwischen bewege, kann das Ergebnis natürlich ein bisschen besser und schlechter aus der Sicht meines Vorgesetzten sein. Aber solange ich mich in diesem Wegkorridor bewege, gibt es da keine Probleme. Ja. Und in der freien Wirtschaft habe ich oft das Gefühl, dass es genauso gemacht werden muss, wie der Vorgesetzte das auch gerne hätte. Sonst passt das Ergebnis nicht. Ja. Auch wenn das Ergebnis okay ist, es wurde vielleicht anders herbeigebracht, es passt aber dem Vorgesetzten nicht. Also.
Okay, spannend. Genau. Du bist ja jetzt Projektmanager, wahrscheinlich führst du auch hier Menschen, nehme ich mal an.
Jein, also führen ist bei uns sehr, sehr wenig. Also wir haben mittlerweile ich habe angefangen mit einem anderen, direkt unter dem COO, unter Stefan. Der musste sich dann aufgrund von anderen Aufgaben bei uns sehr raushalten. Das heißt, wir haben eigentlich sehr wenig Führung bekommen. Und da unser Team noch sehr klein ist, haben wir auch sehr wenig Führung. Was wir aber haben, ist, dass wir uns gegenseitig challengen. Das heißt, wenn wir jede Woche Projektmanagement unsere Themen vorstellen, wo wir gerade stehen in den Projekten, dann werden halt kritische Fragen gestellt. Ja? Also, ob du schon an das und das gedacht hast oder wie wäre das, wenn du das noch mit reinnimmst oder so. Also es ist kein Führen, es ist eher ein Miteinander challengen, um den anderen besser zu machen und an alle Themen zu denken.
Genau, was ich mich frage, also bei AX Robotics sind ja sehr viele so Ex-Soldaten auch eingestellt und jetzt kommen ja auch viele, teilweise auch zivile Menschen rein und da ist bei mir so ein Fragezeichen, weil diese zivilen Menschen müssen ja auch erstmal an das, was du eben gesagt hast, diese Vertrauenskultur oder dieses flache Hierarchien angepasst werden. Wie geht man damit um? Also auf der einen Seite diese Kameradschaft und auf der anderen Seite vielleicht Corporate, zivile Mitarbeiter, genau.
Also da machen unsere Human Resource oder auch dann unsere Head-Offs, die dann bei jedem Interview dabei sind, sehr gute Arbeit, dass die Leute schon von Anfang an reinpassen. Okay. Also bei uns ist, natürlich brauchen wir ein extremes Skillset, wenn es jetzt um irgendwelche KI-Weiterentwicklung geht, autonomes Fahren oder ähnliches. Da muss ein bestimmtes Skillset schon da sein, aber tatsächlich wird mehr Augenmerk auf Fitting in der Unternehmenskultur. Also passt derjenige rein, ist er flexibel im Denken und im Kopf, dass er da hier reinpasst. Und dann wird natürlich, umso mehr Menschen wir werden, umso mehr unterschiedliche Leute gibt es. Ja, wir sind definitiv in der Minderzahl, Minderheit mittlerweile, was Ex-Soldaten angeht bei uns im Unternehmen. Es wird ein bisschen ausgeglichen, weil wir sehr jung sind. Ja. Also, da jeder von uns kann sich noch entwickeln. Es gibt noch keine, die wirklich starr eingefahren sind. Und wenn man zu einem Startup geht, dann weiß man eigentlich, dass es eine andere Unternehmenskultur ist, als wenn ich in einem großen Unternehmen, Großkonzern bin.
Also aus meinem sozialen Engagement weiß ich, man kann viel mit so Spielchen arbeiten und so, also lustige Spielchen und alles, was so die Teamdynamik auflockert.
Ja.
Du meintest eben kritische Fragen stellen, um nochmal nachzuhaken, okay, wie kann man vielleicht noch etwas besser machen? Gibt es noch was anderes, was du vielleicht aus der Bundeswehr mitgebracht hast, wo man so die Teamdynamik einfach geil machen kann?
Tatsächlich, was unsere Teamdynamik geil macht, ist halt einfach, dass wir entwickeln unser Produkt ständig weiter. Das heißt, wir arbeiten nicht 10 Jahre auf ein Ergebnis hin und nach 10 Jahren kommt die Präsentation und da ist sie, sondern wir machen ständige Weiterentwicklung, wir sind ständig am Testen. Jeder ist irgendwie involviert in so ein Projekt und sieht dann einfach, dass es weitergeht und das schweißt zusammen. Ja. Also wir machen einfach gemeinsame Erfolge. Und diese gemeinsame Erfolge ist eigentlich, was das Team zusammenbringt. Mhm. Und diese gemeinsame Erfolge, für alle, die vielleicht an Projekten nicht beteiligt sind und gar nicht mitbekommen, was passiert, haben wir jedes Vierteljahr unser Quarterly-Meeting, in dem jeder Head of von den einzelnen Departments plus unser C-Level vorstellt, was ist passiert in den letzten 3 Monaten. Mhm. Gestalten das auch meistens sehr witzig, indem auch das eine oder andere Meme da reinkommt und wir einfach Spaß gemeinsam haben. Und dann machen wir 2-3 Stunden sozusagen Abriss, was ist in den letzten 2,5-3 Monaten passiert, feiern unsere Erfolge in dem Sinne dann gemeinsam. Mhm. Dann haben wir das eine oder andere Mal natürlich so Klassiker wie zusammen essen, grillen. Ich glaube, die letzten waren Lasertag spielen zusammen. Das sind so Sachen. Aber tatsächlich glaube ich, dass das meiste Teamgefüge und Teamgefühl, das sich entwickelt, ist durch die Erfolge einfach. Ja. Mhm. Also wir entwickeln alle gemeinsam, wir ziehen alle am gleichen Strang und das schweißt die Leute zusammen. Ja.
Okay, das ist wirklich spannend. So was Lasertag, okay.
Ja, wir gehen auch surfen im Sommer.
Ah, mit allen oder?
Ja, also Sommerfest ist hier in dem neuen Town, Surf Town oder wie sich das nennt, in Hallbergmoos.
Ja.
Da zusammen Sommerfest gefeiert. Ja.
Okay.
Also wir versuchen unsere Erfolge eben sichtbar zu machen. Ich glaube, das ist die Quintessenz. Also es ist nicht, dass die eine Abteilung dann nur dafür gefeiert wird, dass sie den Roboter weiterentwickelt haben, sondern da steckt halt viel mehr drin, ja, in dem getestet wird, in dem Software draufkommt.
Okay, das ist spannend. Eine Frage, die ich mir auch stelle, wenn man ja, also ich weiß, die autonomen Panzer oder autonomen Fahrzeuge,
was ist der beste? Unmanned Ground Vehicle wäre wahrscheinlich, also UGV ist der.
UGV, okay.
RCS steht für Remote Controlled System. Das ist aber mehr oder weniger das Gleiche. Also einmal aus der Richtung Remote Controlled, weil wir eben fernsteuern. Aber Unmanned Ground Vehicles sind sozusagen, wenn man von Drohnen spricht, denken die meisten an die Luft, dass dort irgendwas rumfliegt, aber grundsätzlich bedeutet Drohne auch, dass es einfach ferngesteuert ist.
Okay, also die UGVs sind ja jetzt nicht lethal, also nicht tödlich, also da wird jetzt kein, noch nicht.
Ist immer nicht relativ, ja. Ich kann natürlich jemanden über den Haufen fahren, aber ja, also unser Fahrzeug ist eigentlich für den Transport von allem möglichen gedacht, also durch unsere Multimodule, die wir oben drauf haben, können wir einen großen Transportkorb drauf machen, können bis zu 500 Kilo tragen damit. Wir können aber Verwundete transportieren. Das sind auch die beiden Hauptzwecke, die genutzt werden in der Ukraine, unsere Roboter dafür. Das heißt, es werden eben Munition, Essen, Trinken, solche Dinge transportiert. Verwundete aus dem Frontbereich raus, das ist das Hauptding.
Genau, also ein sehr hoher Rüstungsmanager hat mir mal erzählt, die Ukrainer nehmen halt alles, was Drohnen ist, machen da ganz viele Waffen, Bomben, was auch immer dran. Und ich meine, die können damit machen, was sie wollen, die müssen den Krieg gewinnen. Aber meine Frage ist trotzdem, wie wird zum Beispiel Moral und Ethik jetzt bei AX Robotics gelebt? Und gibt es zum Beispiel No-Go-Regeln, also so Sachen, die jetzt, wo man sagt, hey, das machen wir nicht. Wie sieht das bei euch aus?
Gefährliches Thema. Also was wir außerhalb der beiden Payloads, also Transportkorb, also wir nennen das immer Payloads, zusammenfassend, also alles, was draufkommt, sind sogenannte Payloads. Wir arbeiten mit Radarsystemen, wir arbeiten noch mit Kamerasettings obendrauf und natürlich kann es sein, dass in der Ukraine Waffenstationen draufgebaut werden. Oder dass zu einer fahrbaren Bombe wird. Was so eine fahrbare Bombe angeht, ist unser Roboter eher weniger geeignet, weil er dafür relativ teuer ist. Wir bewegen uns in so einer Mitte zwischen selbstgebauten ukrainischen UGVs, die vielleicht 5.000 oder 10.000 Euro kosten, und von Konkurrenz, die eher zwischen 600.000 und 1,5 Millionen kosten, mit unseren 200.000, 250.000 Euro, was unser Roboter kostet, je nach Ausstattung. Das heißt, dafür wäre er zu wertvoll. Rein moralisch ist der Kodex, und das ist auch der Grund, warum ARX überhaupt gegründet wurde, ist einfach, um Menschenleben zu schützen. Das heißt, jeder Roboter, auf dem zum Beispiel eine Kamera drauf ist, ersetzt jemanden, der mit einem Fernglas oder einer Handoptronik vorne im Busch ist und eventuell dann getötet werden kann. Das heißt, unser Hauptziel ist, dass mehr Söhne, Töchter, Familienväter nach Hause kommen nach so einem Krieg, und deswegen können wir das in dem Sinne vereinbaren, dass jeder Roboter, der abgeschossen wird, bedeutet, dass nicht ein Mensch gestorben ist. Deswegen auch der Transport von Verwundeten, Transport von Material muss nicht durch ein Fahrzeug, wo jemand selber fährt, gemacht werden. Und wenn da natürlich Waffenanlagen draufkommen, haben wir keinen Einfluss, was die Ukrainer da drauf machen. Wir unterstützen es nicht aktiv, indem wir jetzt Waffenstationen entwickeln und Waffenstationen bauen oder liefern. Aber wenn die da unten damit das modifizieren, haben wir weniger Einfluss darauf natürlich.
Okay, verstehe. Genau, und das ist jetzt eine gute Überleitung. Viele junge Menschen fürchten sich zum Beispiel vor der Rückkehr der Wehrpflicht. Das ist ja im Moment ein Thema.
Ja.
Oder im Moment ist ja noch freiwillig angedacht. Was würdest du jungen Menschen sagen, um sie vielleicht dafür zu begeistern oder auch einfach ehrlich mit ihnen zu sein? Genau.
Also jeder Soldat wird darauf ausgebildet, in ein Kriegsgebiet zu gehen. Aber eigentlich ist eine Armee dafür da, um Krieg zu vermeiden. Also jeder Soldat mehr bedeutet, dass ich Stärke zeige als Land. Und kein normaler denkender Mensch und damit auch normal denkender Soldat, weil eine Armee besteht auch immer noch einfach aus Individuen, möchte in den Krieg. Also kein Mensch, die meisten normalen Menschen wollen nicht zur Bundeswehr oder ähnliches, weil sie auf andere Leute schießen wollen. Das ist geringer Anteil, bei denen es einfach im Kopf nicht so ganz rund läuft. Aber die meisten sind eigentlich da, weil sie für ihr Vaterland einstehen würden, für ihre Familie, für den Nachbarn, für das Land. Aber keiner von denen möchte in den Krieg. Das heißt, auf der anderen Seite wären wir bereit, eben um das Land zu verteidigen. Ja, man sieht es jetzt in der Ukraine. Die Ukraine war deutlich in der Unterzahl, als der Krieg angefangen hat. Jeder ist davon ausgegangen, dass das in wenigen Tagen oder Wochen vorbei ist. Ist aber nicht so gewesen, weil die Leute ihr Land behalten wollten, ihre Freiheit behalten wollten. Und jeder Soldat, der in Deutschland sich ausbilden lässt, ist einer mehr, der die Freiheit in Deutschland verteidigen kann, damit wir halt nicht nach so einem Krieg einen anderen Namen haben. Sondern es ist immer noch Deutschland, das ist die deutsche Kultur, deutsche Grenzen, es bleibt einfach wir, ja. Und jeder Soldat verteidigt sozusagen damit die Freiheit. Aber, weil du gesagt hast, man muss ja auch realistisch sein, es kann natürlich immer passieren. Ja? Also wenn ich halt einfach zur Bundeswehr gehe und mich auch länger verpflichte, dann kann es natürlich sein, dass ich in den Einsatz gehe. Ja? Nach Mali, wo wir waren in Afghanistan, wir waren Balkan. Das war halt einfach in der Vergangenheit so. Wenn ich aber nur einen Grundwehrdienst leiste, dann werde ich nicht in den Einsatz geschickt, solange kein Kriegsfall eintritt. Das ist aber das Gleiche, was ich auch gesagt habe, mit jedem Soldaten mehr versuchen wir die Freiheit zu schützen. Also wir sagen Russland eindeutig, dass das Baltikum verteidigt wird. Ja?
Ja.
Und das verringert, dass diese Länder da oben einfach überrannt werden und ihre Freiheit verlieren und auf einmal unter einem anderen Namen leben müssen, unter einer anderen Kultur und einem anderen Verständnis von Demokratie. Deswegen sind die da, das in meinen Augen zur Abschreckung. Es ist keine Aufstellung von einer Armee, die angreifen soll, sondern unsere Armee ist zur, wie es auch jetzt aktuelle Ausrichtung der Bundeswehr ist, Landes- und Bündnisverteidigung. Das ist, also wir waren früher eine Einsatzarmee, weil wir nach Mali sind, nach Afghanistan. Das wurde umgebaut. Die ganze Bundeswehr wurde neu strukturiert auf eine Landes- und Bündnisverteidigung. Das ist auch wichtig zu wissen. Also es wird nie die ganze Aufrüstung, die in der Bundeswehr jetzt stattfindet, hoffentlich, ist für die Verteidigung von Europa, von Deutschland da und nicht, um irgendjemanden anzugreifen.
Ja, das macht Sinn. Was mir immer wieder in den Kopf kommt, Amerika hat Big Tech, Deutschland ist zwar hochindustrialisiert, aber es kommt immer so vor, als wäre Deutschland in so einem Innovationstief. Und jetzt mit Quantum Systems und AX Robotics oder der UXS Alliance, die auch vom ZDF so ein bisschen vorgestellt wurde, ist das die Innovationsantwort jetzt von Deutschland? Wie siehst du das?
Ja, um erstmal zu sagen, es muss halt einfach wieder Innovation stattfinden und es muss Geld dafür da sein und ich benutze gerne das Wort Vertrauen. Hier ist jetzt Vertrauen von Investoren, aber auch vom Staat, dass eben die kleinen Unternehmen auch einen Mehrwert liefern können. Ja, das ist lange nicht passiert. Wir haben ja auch große Nicht-Rüstungs-Startups, die funktionieren, die Einfluss haben auf Europa, vielleicht auf die ganze Welt. Aber in der Rüstung war das halt immer durch die großen Player, Hensoldt, Rheinmetall, KNDS war das mehr oder weniger einfach. Denen hat das Feld gehört und es war auch sehr schwierig, dann als kleines Unternehmen Innovation zu schaffen. Und so kleine Unternehmen, wir sind einfach flexibler. Ich habe ja gesagt, Vertrauen, Fleiß und Pragmatismus oder Lösungsorientiertheit, das haben die großen Unternehmen oft nicht, weil die gezwungen sind, Regeln einzuhalten, Zertifizierungen vorzunehmen, einen großen Prozess haben, den sie durchlaufen müssen, bis irgendwann hinten ein Produkt rauskommt. Und das haben eben die kleinen Startups nicht. Die können viel flexibler, viel besser auf den Kunden eingehen und können damit die Großen pushen, aber auch insgesamt einfach das Umfeld verbessern.
Und gibt es jetzt, weil aus dem Militär sind ja oftmals Innovationen entstanden, die dann auch später im zivilen Bereich angewendet wurde. Also ganz oft Silicon Valley oder Südkorea, Israel etc. Was könnte man in Zukunft mit den UGVs im zivilen Bereich machen? Oder gibt es da schon Ideen oder Visionen?
Es gibt Ideen und Visionen. Also die große, ich habe es ja schon gesagt, jeder ferngesteuerte oder sogar autonom fahrende Roboter ersetzt einen Menschen, der das steuern muss oder sogar auf einem Fahrzeug sitzen muss. Das heißt, wenn es um Überwachung von Infrastruktur geht mit Kameras, auf Demonstrationen zum Beispiel könnte man das mit Kameras überwachen. Man könnte Material damit transportieren. Das heißt, dann fährt eben so ein Roboter ferngesteuert. Unsere Technik ist ja das große Ziel, dass unter dem Begriff Mitra, das wir erst eingeführt haben, geht es eigentlich darum, dass wir unsere Software und Hardware auf jegliches anderes Fahrzeug packen können, installieren können und dann können wir eben auch Fahrzeuge steuern, fernsteuern oder autonom steuern, die nicht dafür gedacht sind. Und dadurch können wir eben auch unserem Arbeitskräfteschwund, den wir in Deutschland haben, entgegenwirken, indem man einen Traktor auf einem Feld nicht mehr selber fahren muss, sondern der fährt von selber. Das Gepäck auf dem Flughafen kann durch die Roboter automatisch irgendwo hingefahren werden. Das heißt, das, was wir jetzt zum autonomen Fahren entwickeln, kann sozusagen überall anders auch verwendet werden. Man könnte jetzt sagen, BMW, Mercedes, Tesla, die können schon autonom fahren. Ja, können sie, aber das können die nur auf Straßen. Die können auf Straßen fahren. Alles, was auf einer Straße ein Hindernis ist, ist auch ein Hindernis. Wir müssen unsere Software aber so weit entwickeln, dass auch Hindernisse nicht automatisch gestoppt wird. Ja. Es ist alles enger, es gibt keine klare Fahrbahnbegrenzung. Es können auch mal Büsche, kleinere Bäume im Weg stehen. Da kann durchgefahren werden. Und solche Weiterentwicklung für das autonome Fahren kann eben dann auch im Zivilen angewendet werden.
Okay, das ist spannend. Also ich glaube, jetzt habt ihr noch nicht so die Pläne. Jetzt sind so andere Sachen wichtig.
Na, das läuft tatsächlich. Also unser Software-Team ist im Schwerpunkt genau daran am Arbeiten.
Ja. Okay. Das ist cool. Ja, ich würde gerne nochmal auf dich zurückkommen. Ja,
gerne.
Ich meine, Matthias hat ja angeteasert, dass du die Special Force Ausbildung gemacht hast und du hast auch nochmal ein bisschen davon erzählt.
Wichtig zu betonen, dass ich sie nicht abgeschlossen habe. Ja, eigne ich mir was an, was ich nicht möchte, das nach außen getragen wird. Weil, also im Sinne von, ich habe die nicht abgeschlossen, ich habe die beendet. Kurz vor Ende aus privaten Gründen. Habe ich böses Blut.
Okay, verstehe.
Ich bin kein ausgebildeter Kommandosoldat. Ja.
Okay, aber
fertig ausgebildet.
Du warst fair. Okay, aber du warst ja trotzdem in Auslandsaussätzen.
Nee.
Du warst beteiligt daran, oder?
Auch nicht, nein. Ich war rein in der zweijährigen Ausbildung, die durch das Kommando gemacht wird. Und habe eben dann aus den privaten Gründen gesagt, dass ich das eben nicht machen möchte. Ich möchte eben nicht ins Ausland, ich möchte nicht wegfahren.
Okay,
ich möchte den Schwerpunkt auf meine Familie und deswegen.
Okay. Genau, was mich noch brennend interessieren würde, mit Emotionen oder Verlustangst, Empathie etc., all diese Thematiken, werden die bei der Bundeswehr auch aufgegriffen, sodass man mal so ein Vier-Augen-Gespräch hat, so irgendwas in der Richtung?
Die psychologische Beratung und Betreuung in der Bundeswehr hat sich extrem weiterentwickelt. Es wird viel mehr Augenmerk mal eben genau auf sowas gelegt. Also nicht nur zur Bekämpfung von PTBS oder Einsatzschäden, sondern auch schon im Voraus, weil am Ende in der Bundeswehr braucht man, ist nicht abhängig von irgendeiner Maschine, die funktioniert, sondern der Mensch muss funktionieren. Und da werden auch die Vorgesetzten stärker ausgebildet, dass sie eben dort ein Augenmerk mal drauf legen, dass es nicht ein Mensch, kein Material ist, das irgendwas tut, sondern dass da immer noch Individuen dahinter stecken, dass die alle eine persönliche Familiengeschichte haben, wo individuell drauf eingegangen werden muss. Mhm. Ja, also es gibt Betreuung durch eben Psychologen bei der Bundeswehr. Die Kirche übernimmt einen großen Anteil, was auch die Betreuung angeht. Weil das ist ein bisschen, weil dann muss man nicht über einen Arzt gehen oder über einen Psychologen, sondern man kann auch sehr viel Beratung bei der Kirche holen. Wir haben ja mittlerweile alle Religionen vertreten in der Bundeswehr. Mhm. Alle großen Religionen vertreten und dann auch mit den religiösen, wie nennt man das, also Pfarrer, wie heißen die anderen alle? Kannst du mal weiterhelfen? Also wir haben, wie gesagt, wir fokussieren uns eben nicht nur aufs Christentum, mhm. ja, sondern eben auf alle anderen Religionen, dass sie da eine Heimat finden, weil das eben für viele auch sehr wichtig ist, dass da was Religion trotzdem ein Teil der Bundeswehr ist, egal in welcher Ausführung. Und da wird sehr viel unterstützt. Also ich hatte viele Untergebene, die mit ihren Problemen erstmal zu einem Priester, Pfarrer, etc. gegangen sind, bevor sie dann zu einem Psychologen oder Arzt sind.
Okay, verstehe. Das ist auch eine gute Überleitung zur Generation Z. Da würde mich mal interessieren, weil die Generation Z ist ja schon sehr verwöhnt und freie Arbeit, also viel flexible Arbeitszeiten und ich möchte heute dort hier sein, morgen dort. Wie denkst du, geht die Bundeswehr damit um und was kann die Bundeswehr tun, um ihr Image sozusagen auf junge Leute anzupassen, ohne jetzt Krieg zu glorifizieren oder Werbung für, hey, ich baller mit der Waffe rum zu machen? Genau.
Also ich glaube, dass dafür die Wehrpflicht das Beste ist, mhm. weil manchmal, ich gehöre nicht der Generation Z an, und ich glaube, dass die Generation Z, die kann am wenigsten dafür, wie, was für Eigenschaften sie haben. Jede Generation ist ein bisschen unterschiedlich. Ich habe damals meine Masterarbeit über Generation X und Y geschrieben, über Unterschiede, die am Ende gar nicht so groß waren. Die Hauptunterschiede, was aus meiner Masterarbeit rausgearbeitet wurden, ist, dass das sehr viel mit der Erziehung zu tun hat, also mit der Sozialisierung des Menschen. Und wir haben einfach ein ganz anderes Umfeld, was Medien angeht. Die Globalisierung, ich muss nicht mehr in meinem Heimatort arbeiten, ich kann jetzt weltweit, wenn ich heute in Japan arbeiten möchte, gehe ich nach Japan, wenn ich in Südafrika arbeiten möchte, kann ich in Südafrika arbeiten, ich kann von zu Hause weltweit arbeiten, ich kann mir Medien konsumieren, die ich möchte, ich habe viel zu viele Medien und ich glaube, dass die Wehrpflicht den Leuten hilft, überhaupt die Bundeswehr in dem Sinne attraktiv zu machen, weil man das erst spüren muss, was wirklich attraktiv ist an der Bundeswehr. Ja. Mhm. Du hast gesagt, man kann da Waffen schießen, man kann Sport machen, man kann Menschen führen. Das alles kann man vielleicht darstellen nach außen, aber man muss es wirklich fühlen dann, warum mhm. so eine Bundeswehr interessant ist. Weil für viele fehlt vielleicht auch die Heimat ein bisschen, eine Orientierung, ein Gemeinsames. Weil wenn ich eine Behauptung aufstellen würde, was Generation Z betrifft, was wirklich sie vielleicht unterscheidet von allen anderen Generationen, ist der Individualismus, das heißt, jeder schaut erstmal ein bisschen nach sich selber, man schaut, dass man selber sich voranbringt, man hat lieber Me-Time, als dass man abends sich mit Leuten trifft und zusammensitzt und redet, dann ist man lieber zu Hause und spielt was oder schaut Fernsehen oder liest ein Buch, sondern es ist eher das Individuum und in der Bundeswehr zählt halt einfach die Gemeinschaft. Und dieses Gemeinschaftsgefühl kann man nur rüberbringen, wenn man die Leute auch dort reinbringt. Es gibt extrem viele Leute, die zur Bundeswehr gegangen sind, die wollten dort nicht hin, sie mussten aber durch die Wehrpflicht und sind dann für immer dort geblieben, was ihnen gefallen hat. Und ich glaube, das kann man nur ganz schwer transportieren, so ein Gemeinschaftsgefühl. Ja.
Okay, das ist spannend.
Wenn ich es auf die von außen für einen Werbetrupp, dann wäre es wahrscheinlich eher dieses, warum ich auch gegangen bin. Man kann sich körperlich betätigen, man kann Menschen führen. Man ist in dem Sinne nie allein, weil die Kameradschaft das verbietet, dass mhm. jemand alleine ist. In der Bundeswehr ist jeder ein Kamerad. Das ist jetzt kein bester Buddy oder Freund, aber viele entwickeln sich daraus. Aber man ist gezwungen, Kamerad zu sein. Ja? Mhm. Also wenn es was gibt, was in der Bundeswehr nicht gemocht wird, das ist unkameradschaftlich zu sein. Das heißt, egal wer oder was ich bin, wo ich herkomme, ich werde immer als ein Teil von dem Ganzen betrachtet. Und das könnte man wahrscheinlich noch nach außen transportieren. Dieses Kameradschaft, dieses gemeinschaftliche Gefühl. Ich glaube, das ist das Wichtigste.
Okay, das ist auch interessant. Ich glaube, wir haben die ernsten Fragen so alle so ein bisschen durch.
Ja.
Wollen wir uns den Spaßfragen widmen?
Ja, gerne.
Okay. Oder so ein bisschen
Spaß schaden.
Worauf, Dominik, bist du richtig stolz und es hat nichts mit Arbeit, Karriere, Leistung zu tun?
Tatsächlich, dass ich ein guter Familienvater sein kann. Mhm. Also, dass ich es geschafft habe, trotz der Bundeswehr, wo ich viel weg war, der Arbeit, wo ich viele Stunden verbringe, trotzdem für meine Familie zu Hause da zu sein. Es auch schaffe, meine Arbeit und so damit zu kombinieren. Meine Tochter seit Tag 1 sehr viel Zeit verbringen kann. Und das auch hoffentlich in der Zukunft. Ja. Das ist sozusagen, wo ich am meisten stolz bin, dass das alles funktioniert. Ja.
Das ist gut. Das ist natürlich mega. Okay, jetzt für die Generation Z. Was sind deine Top 5 Dating-Tipps für junge Menschen?
Dating-Tipp Nummer 1, einfach miteinander reden, Leute ansprechen. Mhm. Das größte Gefühl, was ich habe, ist, dass die Leute Angst davor haben, abgewiesen zu werden. Mhm. Wir sind einer von 7 Milliarden mittlerweile. Es wird kein Fitting immer 100% geben. Deswegen versuchen, sprechen, nichts Schlimmeres, als wenn man eine Dame oder einen Herrn an der Ampel, in der Bar, beim Sport nicht angesprochen hat und jahrelang darüber nachdenkt, ob das die richtige Entscheidung war. Mhm. Dann allgemein nicht so viel nachzudenken, mehr machen, einfach tun. Es gibt alles, was man tut, hat Konsequenzen, aber die meisten sind die Konsequenzen nicht so schlimm, wie wir die uns einbilden, dass sie sind. Ja. Ich sage jetzt nicht, dass man Straftaten begehen soll, aber weil die meisten Dinge, die Konsequenzen haben, sind keine Straftaten. Das ist vielleicht ein bisschen soziale Ächtung oder ähnliches. Dann nicht so viel nach Aufmerksamkeit von anderen zu suchen. Das heißt, das Klassische, wie viele Likes habe ich auf einem Bild oder ähnliches.
Aber was hat das mit Dating zu tun? Also
komme ich.
Okay.
Ja. Und zwar im Sinne von Vertrauen in sich selber zu haben, durch Dinge, die man selber glaubt, dass man kann. Also ich bin nicht eine 10 von 10, weil ich 5 Millionen Bilder habe, die einen Haufen Millionen Klicks haben und Likes und Reaktionen, sondern durch Dinge, die ich selber kann. Und wenn man Vertrauen in sich selber hat, in die Fähigkeiten, die man hat, die müssen nicht bestätigt werden, sondern das macht auch einen attraktiv für andere Menschen. Und nicht das Dating-Profil oder wie ich im Internet mich darstelle, sondern wie ich in Wirklichkeit bin. Und das ist, glaube ich, auch so das Wichtigste, sich nicht zu verstellen. Jeder Mensch hat seine Macken. Gleichzeitig Macken auch zu akzeptieren. Wie gesagt, das hundertprozentige Fitting gibt es nicht. Und man entwickelt sich weiter. Ja. Das heißt, wenn Partner nur zu 80% zusammenpassen, kann das sein, dass diese anderen 20% in der Beziehung sich einfach geben, ja, angleichen und man verschmilzt. Trotzdem fürs Dating, man soll sich selber bleiben. Also man soll selber bleiben, nicht alles andere aufgeben für einen Partner, weil sonst wird man zu diesem Partner und der Partner hat niemanden mehr, mit dem er zusammen ist, weil die andere Person ist man selber. Das heißt, deswegen ist es so wichtig, selber zu bleiben, selber zu sein und sozusagen nicht zu einer, ich sage gerne, zu einer Säule zu verschmelzen, sondern zwei eigenständige Säulen zu sein, die ein gemeinsames Dach haben.
Polarität erhalten.
Ja.
Okay.
Und weil ein Gebäude mit zwei Säulen steht einfach besser als mit einer Säule. Mhm. Sind wir, glaube ich, vielleicht zwei, drei, vier, je nachdem, wie viele du rausnimmst.
Einer fehlt noch.
Der letzte Punkt ist, ich bin aus der Branche schon lange raus. Ich glaube, das Wichtigste beim Dating ist, eine Sache eine Chance zu geben. Ja. Im Sinne von, wir haben auf der Welt tausende Möglichkeiten zu machen, tausende Partner, wie gesagt, 3,5 Milliarden theoretische Partner, wenn ich bisexuell bin, sogar 7 Milliarden potenzielle Partner, nicht immer dem Besseren nachzueifern. Das heißt, nicht immer die ganze Zeit zu denken, es könnte noch einen besseren geben und ich wechsle die Partner dann durch. Nur weil ich immer was Besseres haben möchte, was Schöneres, was Größeres, vom Aussehen, weil das ist das, was wir als erstes wahrnehmen. Das Erste, was wir wahrnehmen, ist das Aussehen und auf die inneren Werte mehr uns zu konzentrieren. Ja. Mhm. Weil wenn wir älter werden, die Natur ist nicht dafür gemacht, theoretisch um 70 Jahre mit jemandem zusammen zu sein. Als Mann muss man sich theoretisch oder will man sich immer fortpflanzen. Das ist die Natur, wenn wir in die Tierwelt gucken, wo wir halt auch einfach herkommen. Das ist aber vielleicht nicht das, was uns langfristig befriedigt. Ja. Wir wollen eigentlich eine Partnerschaft, die uns gegenseitig unterstützt und die müssen wir aufbauen. Ja. Und da hilft es nicht, all jeden Monat eine neue Person zu haben, sondern wir müssen auf die inneren Werte gucken, wo passt das zusammen und wo können wir uns gegenseitig unterstützen und dann gemeinsam wachsen und weiterentwickeln.
Okay, spannend. Ich fasse nochmal zusammen. Miteinander reden,
ja.
Auf jeden Fall einfach machen.
Ja.
Der dritte Punkt. Was war der dritte Punkt? Keine Aufmerksamkeit, nicht nach Aufmerksamkeit gaffen.
Ja.
Der vierte Punkt war ist auch schon wieder weg. Also der fünfte Punkt, einfach mal
sehr viel geredet.
Eine Chance geben und langfristig denken und der vierte fällt mir immer noch ein. Aber spannend. Ich bin jetzt mit meiner Freundin 2 Jahre zusammen.
Ja.
Gucken wir mal, wie es wird, aber im Moment läuft es noch sehr gut.
Okay. Ja. Vielleicht, wenn man einen Bonus brauchen oder das hat man nicht, dann daran zu denken, dass sich Beziehungen entwickeln. Mhm. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt.
Okay.
Also, wie gesagt, am Anfang, die ersten Monate ist Natur, ja, da hat es nur einen Grund, warum man miteinander zusammen ist. Aber dann zieht man zusammen, man gründet eine Familie. Das heißt, eine Beziehung entwickelt sich. Und deswegen wird die Beziehung nie gleich sein. Ja. Mhm. Und das muss man einfach davor wissen. Ja. Wenn man jetzt nur das Erste möchte, dann braucht man nicht zu glauben, dass man dann 10 Jahre immer in diesen ersten Wochen oder Monaten stecken bleibt. Und das über 10 Jahre. Das wird nicht passieren. Beziehungen entwickeln sich. Beziehungen entfremden sich manchmal, man muss da Energie reinstecken, aber die entwickelt sich halt einfach weiter. Und man zieht sozusagen dann andere Dinge später aus einer Beziehung als am Anfang. Ja.
Okay, das ist spannend. Den Tipp hatte ich auch noch nicht. Gut, und jetzt noch zur letzten Frage. Wenn du die Welt regieren könntest, was wären deine Top 3 Leitprinzipien außer Frieden?
Leitprinzipien, um die Welt zu regieren. Chancengleichheit wäre für mich wichtig. Keiner kann für uns was dafür, auf welchem Kontinent wir geboren wurden, aber jeder sollte die gleiche Chance haben. Fleiß muss belohnt werden, Arbeit muss belohnt werden. Ich kann Leute nicht gleichstellen, die nichts tun, mit Leuten, die sich den Arsch aufreißen, Dinge zu tun. Deswegen verstehe ich jeden, der aus anderen Ländern versucht, nach Deutschland zu kommen, um sich eine Zukunft aufzubauen. Aber es muss halt natürlich auch was gemacht werden. Und man bekommt nichts geschenkt. Das ist, glaube ich, tatsächlich wichtig für mich. Das ist ein bisschen mit Punkt 2 auch. Ich muss das als Leitbild an, dass du nichts geschenkt bekommst im Leben. Du musst halt dafür hart arbeiten. Und was wäre so 2,5? Ja, das Wichtigste ist eigentlich, was wir im Grundgesetz verankert haben, im Sinne von, was du nicht willst, dass man dir tut, füge auch keinem anderen zu. Ich glaube, das ist das Wichtigste für mich, weil das umfasst auch das Grundgesetz in dem Sinne. Das heißt, ich muss in meinem Handeln immer einen Perspektivwechsel einnehmen, um mir eben egoistisches, schädigendes Verhalten, das wäre sogar vielleicht das Wichtigste für mich. Also, wenn ich nicht möchte, dass es mir angetan wird, dann mache ich das auch nicht. Und ich glaube, dann hätten wir ja auch indirekt wieder das Friedensthema, weil keiner möchte, dass sein Land zerstört wird, also greife ich kein anderes Land an. Ich möchte nicht, dass ich beklaut werde, also klaue ich selber nicht. Ich möchte nicht, dass ich andere für andere arbeiten muss, also arbeite ich selber. Das ist so ein bisschen so.
Okay, also Chancengleichheit, Leistungsprinzip und deine Freiheit endet dort, wo die Freiheit des anderen beginnt.
Ja.
Okay, fair. Obwohl, noch eine kleine Frage hätte ich. Was machst du, was kompletter Bullshit ist, aber was du trotzdem immer machst, weil du es einfach geil findest?
Ich mache mehr. Okay, also mein einziges oder größtes Hobby ist eigentlich sportliche Betätigung. Und ich mache immer eigentlich zu viel. Ich kenne mich in der Trainingslehre gut aus. Ich weiß, was eigentlich richtig ist. Reden wir jetzt von Trainingslänge, Intensität, Häufigkeit. Ich mache es aber immer mehr.
Immer mehr.
Also ich mache immer mehr, weil es mir einfach riesen Spaß macht zu trainieren. Ja. Nehmen wir Krafttraining, eine Stunde sollte so das Maximum sein. Unter einer Stunde gehe ich nicht raus, weil ich immer Spaß daran habe. Ich gehe auf Berge, gehe immer ein paar Höhenmeter mehr, als man eigentlich vielleicht der Körper verkraftet, habe am nächsten Tag Muskelkater. Ich werde auf einen Muskelkater wieder drauf trainieren, obwohl man es nicht sollte. Ich glaube, das ist der größte Bullshit, den ich mache und Spaß daran habe, obwohl ich es genau weiß, dass ich es nicht tun sollte.
Okay, mega. Das hört sich eigentlich sehr stark an. Dann vielen
Danke.
Dank, Dominik.
Ja, gerne.
War ein geiles Gespräch und ja.
Da freut mich. Also ich bin gespannt, was du daraus bastelst. Ja, ich rede gerne sehr viel, lang, schweife aus. Aber